Ja, das hat sie alles aufgeschrieben während der Fahrt, deshalb hat sie oft den Zettel gedreht, weil es war schon dunkel während der Fahrt und deshalb wahrscheinlich auch nicht so leserlich. Vielen Dank, Valentina. Ich war gestern auf einer Beerdigung von einem 91-jährigen Mann, den ich gar nicht kannte, aber der war mal im Vorstand unseres Vereins, Helpsender e.V. und deshalb dachte ich, lass mich da mal blicken. Und jetzt habe ich den Eindruck, ich kenne diesen Mann. Das war ein richtiger Dankgottesdienst und wo man nur staunen kann, wie viele Menschen da über diesen Mann begeistert geredet haben. Und eine Sache will ich so herausgreifen, war also nicht nur Lobhudelei, das hat er sich nämlich kurz vor seinem Tod gewünscht, keine Lobhudelei. Man hat schon auch gemerkt, das war auch einer der Aneckte, weil er halt viel bewegt hat für den Herrn, aber auch eine eigene Firma hatte. Aber eine Sache, die war so kennzeichnend für ihn. Wie gesagt, 91 Jahre, vor kurzem hat er einen Schlaganfall und so seine Lebenseinstellung war, ich möchte mich von Jesus verändern lassen. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Und dann hat er kurz nach seinem Schlaganfall gesagt, als er dann wieder so bei Sinnen war, bin mal gespannt, was Jesus noch alles an mir verändern muss. Das war so seine Haltung und auch ein Stück weit das, worum es heute gehen soll. Der Anlass dieser Predigt ist nämlich auch ein Freund von mir, mit dem ich zusammen auf der Bibelschule war. In meiner Klasse war der, also Anna und ich waren ja in der gleichen Klasse, also in unserer Klasse. Aber er fiel in Ehebruch. Im dritten Bibelschuljahr mit einer anderen Bibelschülerin, das kann also auf den besten Bibelschulen auch passieren. Hatte dann einen Absturz. Es kam dann auch zur Scheidung, also nicht wegen des Ehebruchs, sondern es war nur so ein Mosaiksteinchen. Und dann lebte er jahrelang oder fast Jahrzehnte, ja, also in ganz schlimmen Verhältnissen und eben ohne Gott oder ganz halbherzig nur, bis er dann eine Predigt hörte über den Kranken am Teich Bethesda. Und das hat so seinem Leben neu Motivation und Kraft gegeben, etwas zu verändern. Und ich dachte dann, oh, das wäre mal ein gutes Predigtthema, muss ich auch mal drüber predigen. Und so kam es zu dieser Predigt, die ich jetzt halten werde. Ich lese aus Johannes Kapitel 5, Abvers 1 bis 9. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte, denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Das war jetzt ein Einschub, vielleicht nicht in allen Bibelübersetzungen enthalten. Es war aber dort ein Mensch, der lag krank 38 Jahre. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Also Jesus ging hier auf ein jüdisches Fest. Man weiß nicht ganz genau, was es war. Passafest, wahrscheinlich das Laubhüttenfest, was hier gemeint sein kann, aber wir wissen es nicht genau. Und als Jude, der eben dem Gesetz gehorsam war, besuchte er aber auch ganz treu diese Feste. Und da gab es jetzt einen Teich namens Bethesda. Das ist muss ein toller Teich gewesen sein. Und auch ein schöner Name, Haus der Barmherzigkeit heißt es übersetzt. Oder Haus des Mitleids. Und jetzt gab es da 5 Säulenhallen, die viele Menschen fassen konnten, und eine ganze Reihe lagen eben dort krank und warteten auf dieses Heilungswunder. Einige waren blind, gelähmt oder sonst wie behindert. Ich denke, das ist einfach auch ein Bild oder kann übertragbar auch ein Bild sein für die große Not, diese geistliche Not in dieser Welt. Und diese Menschen warteten, dass sich das Wasser bewegt. Die Herzen waren einfach erfüllt von dieser Sehnsucht, Mensch, ich brauche Hilfe und vielleicht gibt es hier an diesem Teich tatsächlich Hilfe. Und ich denke, solche Menschen gibt es ja heute noch. Und gerade in Bezug auf Krankheit, da ist ja kein Ding unmöglich. Was versucht man nicht alles, um heil zu werden? Kein Opfer zu groß, kann man da fast sagen. Hauptsache gesund. Es gibt ja auch das biblische Beispiel von dieser blutflüssigen Frau, die schon viel Geld gelassen hatte bei Ärzten, aber das ist ja heute auch oft so. Was gibt man nicht alles dafür, gesund zu werden? Und selbst Christen können da in Gefahr geraten, auch Dinge zu tun, die eigentlich nicht so ganz koscher sind, weil die Gesundheit ihnen einfach so einen hohen Stellenwert ist, dass sie unbedingt gesund werden wollen. Und das ist ja letztendlich auch ein Grund, warum Menschen zu uns kommen ins Selbstcenter. Die wollen ja auch gesund werden, heil werden. Ob das jetzt Drogen, Alkohol, Essprobleme, psychische Probleme sind. Oder eben wie Valentina, die wollte nur den Herrn Jesus näher kennenlernen. Ist ja auch ein schöner Grund. Und merkt dann erst im Nachhinein, naja, so manches ist vielleicht auch nicht so ganz heil in meinem Leben. Wir haben ja übrigens alle eine Dalle, oder? Wer hat schon perfekte Eltern, die keinen Fehler in der Erziehung gemacht haben? Und die zarte Kinderseele ist so empfindlich, wer es nicht glaubt, naja, müssen wir noch später nochmal drüber reden, aber wir merken, dass wie gerade unsere Gäste da betroffen sind und es sind oft viele Dinge, die eben in frühester Kindheit passiert sind, die bleibenden Einfluss hinterlassen oder auch Schaden. Manche sexuellen Probleme aufarbeiten von traumatischen Erlebnissen, was nicht alles. Und Jesus stellt hier einfach diese Frage, willst du gesund werden in unserer Geschichte? Und die gleiche Frage möchte ich an uns alle heute richten, willst du gesund werden? Und ich möchte das noch ein Stück ergänzen, willst du verändert werden? Wie dieser Alwin Wendel, auf dessen Beerdigung ich gestern war, der mit 91 Jahren noch diese Haltung hatte, ich möchte verändert werden. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Und ich glaube, das ist eine Tatsache, wenn ich Hilfe haben möchte, wenn ich verändert werden möchte, beziehungsweise gesund werden möchte, hat es immer auch mit der Veränderung meiner Person zu tun. Kommen wir noch drauf. Es gibt aber falsche Erwartungen, die hatte dieser Mann. Ausreden und das dritte aber dann die tatsächliche Hilfe. Einer dieser Menschen, die dort lagen, es waren ja viele, wartete bereits oder war zumindest schon seit 38 Jahren krank. Das bedeutet, der war schon krank, bevor Jesus geboren wurde, zumindest als Mensch auf dieser Welt. Das war ungefähr auch so lange, wie die Wüstenwanderung dauerte, zumindest von dem Zeitpunkt an, als die Kundschafter dann das Volk gemurrt hatte und die Kundschafter das Volk aufgewiegelt haben, dass sie nicht ins Land ziehen wollten. 38,5 Jahre etwa war danach noch die Wüstenwanderung. So lange etwa wartete dieser Mann oder hat er zumindest gelitten unter seiner Krankheit. Und manchmal ist so eine Wartezeit auch richtig gut. Denn das dauert oft unwahrscheinlich lange, bis wir Menschen bereit sind, uns helfen zu lassen. Hoffentlich dauert es bei dir keine 38 Jahre. Aber es kann auch so lange dauern. Wenn ich an die Alkoholiker denke, im Magdalenenhof, in einem unserer Helpcenter-Häuser, Da haben wir keine Altersbegrenzung, weil da kommt keiner mit 25 oder 30 normalerweise. Die kommen manchmal und sind schon 70. Und ihr Leben ist kaputt. 38 Jahre Leidenszeit ist da eigentlich so üblich. Bis der Leidensdruck dann endlich so groß ist, dass sie Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist ja oft das Problem. Im Text lesen wir jetzt nichts davon, an welcher Krankheit er litt. Oder ob er von Geburt an krank war, also wie alt er überhaupt war. Aber das ist ja auch ganz gut, dann können wir eben alles Leid oder auch mein eigenes Leid mit einbeziehen. Auf jeden Fall, die Lage war aussichtslos und Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? In Klammer, willst du Veränderung? Willst du wirklich Veränderung? Das gehört nämlich zusammen. Willst du gesund werden? Das ist ja eigentlich eine doofe Frage, oder? Natürlich will doch jeder gesund werden. Aber die Frage ist gar nicht so doof. Jesus stellt sie an anderer Stelle ganz ähnlich, nämlich bei dem Blinden in Markus 10, Vers 51. Da spricht er zu dem Blinden, was willst du, dass ich dir tun soll? Das ist ja fast noch döfer, oder? Und der Blinde sagt dann, Rabuni, dass ich sehend werde, erscheint ja noch unsinniger. Warum fragt denn das Jesus? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Und die ist mir erst so richtig bewusst und wichtig geworden, seit ich diesen Dienst tue. Weil wir merken das immer wieder, wenn wir Menschen helfen wollen, wir müssen ganz gezielt fragen. Was will der andere? Viele wollen gar nicht gesund werden. Viele wollen, dass alle Menschen sich ändern um sie herum. Und sie können so bleiben, wie sie sind. Dann geht es ihnen schon gut, denken sie zumindest. Ganz oft sind wir so gestrickt. Wir wollen die Umstände ändern, den Ehepartner ändern, den Beruf vielleicht wechseln. Bei uns ist es ja manchmal so, da rufen die Eltern an, können sie nicht meine Tochter oder meinen Sohn aufnehmen, der hat das und das und das Problem. Und da muss man manchmal sagen, ja, will denn die Person überhaupt? Na, die Eltern wollen es halt. Die wollen ja nicht so ein schwieriges Kind haben. Aber das hilft dann gar nichts, wenn Gäste, dann Hilfesuchende zu uns kommen. Das geschieht dann manchmal nur aufgrund der Eltern. Weil die Eltern das wollen, kommen die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen dann zu uns. Und dann passiert nichts. Falsche Erwartungen, der erste Punkt. Im Text heißt es, ein Engel stieg in den Teich herab, hin und wieder, um das Wasser zu bewegen. Und wem es dann gelang, als Erster ins Wasser zu kommen, der wurde von seiner Krankheit geheilt. Das muss ja ein ergreifender Anblick gewesen sein, oder? Wenn man dann dazu gesehen hat, wie diese Menschen alle versuchen, ins Wasser zu kommen und nur einer schafft's. Boah, hammerhart, oder? Ist ja eigentlich auch andersrum möglich. Warum kommen sie denn nicht alle gleich zu Jesus? In vielen Bibelübersetzungen fehlt ja dieser zweite Teil von Vers 3 oder auch der gesamte Vers 4. Aber die Mehrheit der Manuskripte enthält es. Und es hat ja auch wenig Sinn, wenn nicht geklärt wird, warum die Kranken dort waren. Also irgendwas muss da, und wenn es nur diese Hoffnung ist, vielleicht war es auch nur eine Legende, ich weiß es, lassen wir es offen. Aber da war eine Hoffnung verknüpft, dort ist Heilung möglich. Und die Antwort war ja mitleiderregend. Jahr um Jahr hatte dieser Mann beim Teich gelegen, darauf gewartet, hineinzukommen. Jedes Mal, wenn das Wasser sich angeblich bewegt hat, hatte er niemand, der ihm geholfen hat. Jedes Mal waren andere schneller. Das ist frustrierend. Wir können festhalten, der wartete eigentlich auf drei Dinge. Der wartete auf einen Engel. Der wartete dann darauf, dass der Engel auch dieses Wasser bewegt. Also das Wasser muss in Bewegung kommen. Und drittens, er braucht noch Menschen, die ihm helfen, ins Wasser zu gelangen. Drei Dinge. Ist es nun verkehrt? Das war seine Hoffnung, dass diese drei Dinge alle auf einmal geschehen. Der Engel könnte ja auch ein Engel einfach so mal erscheinen, der redet nur. Nee, der muss das Wasser bewegen und dann muss noch jemand da sein. Aber diese Hoffnung, da klammerte er sich dran. Und das ist ja eigentlich auch typisch, oder? Auf was hoffen wir denn heute? Was für Erwartungen haben wir denn? Wie soll Gott uns denn helfen? Wir erleben das ganz oft in unserer Arbeit, dass viele haben schon ihre Vorstellung, wie ihnen geholfen werden soll. Ob man jetzt einfach nur mal denjenigen frei betet oder so, oder was weiß ich, wenn wir an der Ehemann denken, da gab damals, wurde ihm das Rezept gegeben von Elisa, 7-mal im Jordan untertauchen. Das hat dem nicht gefallen. Warum soll ich denn in dem dreckigen Jordan untertauchen? Wir haben doch in Syrien genug Gewässer, wo ich auch baden könnte. Aber das war genau das Rezept Gottes. 7-mal im Jordan untertauchen. 6-mal reicht nicht. 7-mal, das ist Gottes Rezept und dann bist du heil. Auf was warten wir? Wie oft haben wir irgend so einen Rettungsanker? Wie oft warten wir auf was ganz Besonderes? Gottes übernatürliches Eingreifen in mein Leben. Oder vielleicht irgendwie einen ganz besonderen Gottesdienst. Oder einen ganz besonderen Seelsorger, der so gesalbt ist, dass er trieft vor Salbung und dann wird es schon irgendwie auch auf mich überfließen. So eine Erwartung haben wir ganz oft. Und manche kommen ja auch mit den großen Erwartungen dann ins Helpcenter und denken, wir sind alles die Vollprofis, die Seelsorger schlechthin. Und ich kann dann immer so ganz schön bescheiden sagen, wir sind Laien. Wir haben gar nicht viel Ahnung. Aber wir haben einen ganz großen Gott, der weiß alles. Der kennt dich durch und durch. Wir können keine Wunder vollbringen. Aber Gott, falsche Erwartungen. Ich werde nie vergessen, ich war ungefähr 4 Jahre alt. Das gibt's immer noch heute. Ajax, kennt ihr Ajax? So ein Scheuermittel, die Frauen kennen das. Und da gab's dann in meiner Kindheit, vielleicht haben sie das damals eingestellt, weil das irgendwie zu viel Verunsicherung unter Kindern verursacht hat. Auf jeden Fall gab's dann Ajax weißer Wirbelwind. In der Werbung, da wirbelte dann, also da machte man die Flasche auf und dann kam der Wirbelwind raus und hat die ganze Wohnung in 2 Sekunden gesäubert. Und meine Mutter kauft diesen Ajax weißen Wirbelwind, steht in der Küche, ich stehe so im Türrahmen, guck zu und dann öffnet sie die Flasche und ich sage, Vorsicht, Vorsicht, der Wirbelwind. Und dann klärt sie mich auf, nein, da kommt kein Wirbelwind raus. Doch, doch, ich habe das schon 100-mal im Fernsehen, so oft bestimmt nicht, aber ich glaube, wir haben gerade einen Fernseher hatten. Muss doch recht früh gewesen sein. Auf jeden Fall hatte ich das schon mal gesehen im Fernsehen. Und dann klärt sie mich auf und ich wollte es nicht glauben. Ich habe das ja gesehen, da kommt ein Wirbelwind raus. Und dann guck, ich mache jetzt die Flasche auf, sie macht die Flasche auf. Und es passierte nichts. Das ist ein Frust. Sagt euren Kindern, wenn sie in dem Alter sind, oder manche von euch haben ja schon Enkel, redet ganz offen, nie anlügen. So ein Blödsinn muss man gar nicht erzählen. Also da war es ja jetzt die Werbung, meine Mutter hat mich ja aufgeklärt. Aber da hat man einfach eine falsche Erwartung. Dann viele Jahre später, ich war beim Bund, hatte so meine große Lebenskrise, fiel in Depressionen, bekam Selbstmordgedanken und war total frustriert, konnte manchmal nur noch weinen. Und dann dachte ich, ich muss verweigern, dann geht mir es wieder gut. Und dann habe ich verweigert und dann kam ich zum Zivildienst nach Gelnhausen. Vorher war ich in der Eifel stationiert und habe dann Zivildienst gemacht. Das war wirklich, verzeiht mir den Vergleich, ich habe das damals immer so gesagt, wie von der Hölle in den Himmel. So ein Unterschied. Ich war zu Hause, konnte zu Hause leben, konnte den ganzen Tag Krankenwagen fahren, Mercedes macht Spaß als 19-Jähriger. Oft habe ich einfach nur Leute vom Krankenhaus nach Hause gefahren oder zur Dialyse. Konnte viele Abstecher machen, hatte einen total tollen Dienst und konnte dann manchmal so tauschen, dass ich noch Urlaub rausschinden konnte, hatte viel mehr Geld als vorher beim Bund und. Aber mir ging's noch schlechter als vorher, als ich dann verweigert hatte und plötzlich diesen tollen Dienst hatte und meine Gemütslage, ich war noch schlimmer dran. Ich hatte noch mehr Selbstmordgedanken. Vielleicht haben wir auch solche Erwartungen, die falsch sind. Wenn ich doch nicht so einsam wäre, wenn ich doch mehr Geld hätte, wenn ich doch einen besseren Seelsorger hätte, was weiß ich, was das jetzt bei dir ist, diese Erwartung. Aber ist es nicht so, Hauptsache, wir können dann die Verantwortung wegschieben? Wir sollten unsere Erwartungen überprüfen. Was erwarte ich denn wirklich von Gott? Oder auch mal fragen, was erwartet er eigentlich von mir? Vielleicht, dass ich endlich mal gehorsam bin? Dass ich endlich mal das tue, was er mir schon vor 10 Jahren gesagt hat? Dass ich endlich mal aufräume mit der Sünde, die mich so lange gefangen hält? Wo hole ich mir denn wirklich Hilfe? Was habe ich für Erwartungen? Das Zweite, die Ausreden. Was fragt Jesus? Willst du gesund werden? Der Kranke gibt gar keine Antwort. Ist euch das aufgefallen? Dabei lässt sich die Frage doch eigentlich ganz leicht beantworten. Ja, ich will gesund werden. Aber er weicht ja aus. Die anderen sind schuld. Ich habe ja niemanden, der mich zum Wasser bringt. Also ich kann ja gar nicht gesund werden. Oder jemand anders ist vor mir da, immer die anderen. Niemand hilft. Aber das stimmt doch gar nicht, oder? Der lebte ja noch, obwohl er, ich weiß nicht, ob er jetzt gelähmt war, auf jeden Fall schwer krank. Er lebte noch, das heißt, er muss ja Menschen gehabt haben, die sich zumindest ein bisschen um ihn gekümmert haben. Sonst hätte er ja auch weder da hinkommen können zum Teich Bethesda, noch hätte er, wenn er sich schon nicht richtig bewegen kann, wie soll er denn essen, wie soll er denn sich überhaupt versorgen? Da muss es ja Menschen gegeben haben, die sich um ihn kümmern. Also so ganz ehrlich war er ja hier nicht, oder? Vielleicht war es aber auch inzwischen so, dass seine Freunde und Verwandten keine Lust mehr hatten, ihm zu helfen, weil der immer nur das Gleiche jammerte. Ich hab keinen, der mir hilft. Oder sie waren schon gestorben. Auf jeden Fall klingt das schon sehr nach Selbstmitleid. Und das ist das allergrößte Problem bei Depressiven. Ich war selbst depressiv, ich weiß, wovon ich rede. Da bemitleidet man sich, ach, was geht mir doch so schlecht, ich armer Tropf. Und dreht sich die ganze Zeit um sich selbst und bemerkt gar nicht, dass das die Waffe des Teufels ist. Selbstmitleid schüren. Gibt es da eine Hilfe gegen? Es gibt eine tolle Tablette. Man muss erst mal erkennen, Selbstmitleid ist Sünde. Und wenn ich darüber Buße tue, bin ich schon wesentlich heiler, glaubt mir's. Denn dieses Selbstmitleid ist ein totaler Strudel nach unten. Da zieht's mich dermaßen runter, da will man manchmal gar keine Hilfe mehr annehmen. Da suhlt man sich im Dreck. So ging's mir. Da weiß man manchmal genau, was helfen würde, aber man tut genau das Gegenteil, weil es ist ja gerade so schön, im Schlamm zu wühlen. Da sind wir Menschen oft wie die Ferkel, die ebenso gern im Schlamm wühlen. Wir haben nun mal diesen alten Adam, der möchte im Schlamm stecken bleiben. Aber wir haben auch einen neuen Menschen in uns, der in der Heiligung leben möchte. Der rein sein möchte. Und das ist dieser geistliche Kampf in uns. Das Dritte, es gibt aber Hilfe. Wie sieht die aus? Eine Begegnung mit Jesus. Der Teich war von vielen Menschen umgeben. Und Jesus geht ja vorbei, ohne dass sich jemand an ihn wendet. Ist es nicht ähnlich wie heute? Wer will schon von Jesus Hilfe haben? Die meisten lehnen doch Jesus ab und lehnen damals und heute. Aber es fällt auf, Jesus wusste Bescheid über diesen Mann. Der vernahm, dass er schon lange gelegen hatte. Das hatte der schon gewusst. Wie er unsere Probleme heute auch alle kannte. Und er wusste auch, das ist das größte Anliegen dieses Mannes, heil zu werden. Aber er wollte den Mann trotzdem auch zum Eingeständnis seiner eigenen Hilflosigkeit bringen. Der sollte zugeben, er ist auf Hilfe von außen angewiesen. Und das ist ja eigentlich das, was bei uns auch immer wieder nötig ist. Das fängt mit der Bekehrung an. Deshalb bin ich immer ganz vorsichtig, wenn jemand sich so auf die Schnelle bekehrt. Da bin ich immer sehr, sehr skeptisch. Ich finde, es dauert richtig lange, bis man erkannt hat, dass man Hilfe braucht. Auch Hilfe in der Verlorenheit unseres Seins, dass man errettet werden möchte aus Sünde und Schuld. Das muss man verstanden haben. Das kann man einfach mal so, oh ja, ich bekehre mich heute mal. Das ist richtig schwer. Da muss ich ja mich total schwach und abhängig fühlen und abhängig machen von meinem Herrn. Da muss ich wollen. Aber interessant, Gott handelt ja immer so. Gott möchte immer unseren Willen mit einbeziehen, auch wenn wir beten. Der könnte ja auch einfach alles tun ohne unsere Gebete, oder? Der kann doch einfach machen, was er will. Aber er möchte darum gebeten sein, um dann aufgrund unserer Gebete zu handeln. Der macht sich ein Stück weit abhängig davon. Er möchte dafür beten, dafür da helfen, wo gebetet wird. Und genauso bezieht sich der Wille auch mit ein, wenn wir heil werden wollen, wenn wir Hilfe annehmen wollen, wenn wir verändert werden wollen. Das geht nicht einfach an unserem Willen vorbei. Das größte Problem ist ja oft, dass wir nicht erkennen, dass wir krank sind oder dass wir nicht geheilt werden wollen. Was willst du? Willst du gesund werden? Willst du heil werden? Willst du verändert werden? Wenn man manchmal fragt, das haben wir schon erlebt, was willst du? Da kommen dann ganz geistliche Antworten. Ich will ein Mann sein nach dem Herzen Gottes. Das hört sich toll an, oder? Kann ja jemand schon geheilt entlassen werden. Aber das ist gar nicht das Problem. Das ist vielleicht das Endziel, aber eigentlich ist es ja nur ein Wunsch, oder? Das ist ja kein Ziel. Mit der Veränderung meines Problems ist immer auch die Veränderung meiner Person verbunden. Das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Und dass wir wissen, oder jemand dahin führen müssen, dass er wirklich wollen will. Und das schenkt auch Gott. Er kann das Wollen und das Vollbringen schenken, aber trotzdem möchte er, dass wir ein geöffnetes Herz dafür haben. Wir müssen Menschen, wenn wir Seelsorger sind, in die Gegenwart Gottes führen. Nie abhängig von uns machen. Der Hilfesuchende braucht mehr als einen guten Seelsorger. Der braucht einen Heiland. Ich werde es nie vergessen, wie ich vor kurzem mal das gehört habe. Ganz oft passiert es ja in der Seelsorge, dass Menschen sich dann an den Seelsorger binden. Und dann sagte ein bekannter Seelsorger, der darüber referiert hat, wenn das passiert, haben wir versagt als Seelsorger. Sobald jemand, wir merken, da ist eine Bindung an uns als Person, haben wir versagt. Da müssen wir sofort aufhören. Wir müssen Menschen in eine Beziehung zu Jesus führen. Nur er kann helfen. Ich bin nur ein Wegweiser. Ich kann nur ein paar Hilfestellungen geben. Ich kann die Brücke schlagen. Jesus heilt. Jesus rettet. Jesus hilft. Wir können gar nicht abhängig genug vom Herrn sein. Keine Sorge, das wird nie passieren, dass du zu abhängig wirst von Gott. Das kann gar nicht passieren. Es wird auch nie passieren, dass du zu viel betest. Mach dir keine Gedanken, dass du mal zu viel beten könntest. Das wird nie passieren. Du wirst auch nie hingegeben genug sein können. Nicht, dass du denkst, ich bin so durchgedreht, ich bin so hingegeben. Keine Sorge. Zu viel gibt's da gar nicht. Meistens sind zu wenig. Und das ist ganz wichtig auch für uns, die wir anderen Hilfestellung geben wollen. Sag ich mal die Brücke. Wir, die wir anderen helfen wollen, die wir jemand in die Begegnung mit Jesus führen wollen, da müssen wir auch so leben, weil unser Leben prägt. Wir müssen von Jesus begeistert sein. Und wir müssen selbst Heilung erlebt haben und seine Hilfe. Wir müssen bereit sein zur Veränderung. Wie dieser 91-jährige Alvin Wendel, so möchte ich mein Leben lang in der Schule Gottes sein. Und interessant ist es, wenn man Teenager hat, die sagen einem dann schon die Macken. Da hat man ganz schön viel zu tun. Ach ja, da könntest du auch noch dran schleifen. Manche Macken sind ja gar nicht unbedingt Sünde. Aber ohne wäre es noch schöner. Jesus spricht dann zu diesem Mann, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Das Bett des Kranken war eine Matte oder eine leichte Matratze. Und Jesus fordert ihn auf, aufzustehen, diese Matte zu nehmen und umherzugehen. Aber das ist doch gerade das, was er nicht kann, oder? Aber wenn Jesus was sagt, wenn Jesus uns etwas sagt, müssen wir dann überlegen, ist das wirklich so gemeint? Gilt es mir denn heute? Meint er das wirklich ernst? Warum tue ich denn nicht einfach mal, was Gott sagt? Und er sagt viel. Und er sagt auch oft ganz bewusst Dinge mir. Und ich eiere dann rum und suche mir eine Ausrede. Ah, das kann er so, nee, das gilt nicht für mich. Und die anderen machen das ja auch alle nicht, was weiß ich. Aber hier wurde er sogleich gesund. Und nahm sein Bett und ging hin. Keine allmähliche Heilung, sondern sofort. Ich glaube nicht, dass das jetzt das Übliche ist, dass Jesus, dass es so spontan Heilungen heute ständig noch geben muss. Gibt es sicher auch. Aber übertragen auf meine innere geistliche Heilung stimmt es allemal als Anwendung für uns heute. Dass wir wirklich Ja sagen können zu dem, was Gott will, wirklich heil werden können, obwohl vielleicht meine körperliche Schwäche noch bleibt. Ihr kennt sicher einige Geschichten, ob das Joni ist oder dieser Nick Vujovic oder wie der ausgesprochen wird, der keine Arme und keine Beine mehr hat, aber den Herrn kennt und wie er Vorträge hält und Leute in Erstaunen versetzt, was er für einen Lebensmut hat und wie er begeistern kann, motivieren kann, weil er einen Herrn hat. Für was braucht er denn Arme und Beine? Da wird er halt rumgetragen. Ja. Hat er halt seine Arme und Beine durch andere Menschen. Natürlich hat er auch seine Krisen, bestimmt. Der kann sich nicht mal die Nase putzen. Und wie oft juckt's mich, da denke ich jedes Mal an ihn. Denke, Mensch, der kann sich jetzt nicht kratzen, da juckt's gerade. Aber wisst ihr was, ihr könnt mal probieren, wenn man 5 Minuten wartet, hört es wieder auf. Das macht nicht glücklicher, wenn man sich juckt. Der Kranke nahm sein Bett, ging umher. Steh auf, sagt Jesus hier. Steh auf. Und das sagt er dir, steh auf. Bleib doch nicht mehr in dem Dreck liegen. Egal, was dich jetzt auch belastet. Und das, wir haben ja alle unsere Problemchen, oder? Wir haben auch alle unsere Sorgen. Aber gibt es den Sorgen das Recht, uns niederzudrücken? Ist das nicht die Waffe des Teufels, der uns ständig entmutigen will? Die Besittenkarte des Teufels? Entmutigung? Der Herr sagt nie, ach, bleib doch liegen. Nein, steh auf. Ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf, aber die Gottlosen versinken im Unglück oder im Dreck. Die Gottlosen, die können ruhig im Dreck liegen. Wir haben aufzustehen, egal was uns niederdrückt. Ich weiß aber nicht, was Gott will, sagen vielleicht manche. Das ist doch auch Blödsinn, oder? Ist doch auch eine faule Ausrede. Die Bibel ist voll davon, von Gottes Willen. Und letztendlich wissen wir oft schon ganz genau, was wir tun sollen, oder? Nimm deine Matte und geh. Aber das kann ich doch nicht. Doch, wenn Gott das sagt, kannst du. Ich kann nicht vergeben, wenn du wüsstest, was ich alles einstecken musste, was ich gelitten habe. Aber wenn Gott sagt, du kannst und du sollst, dann hast du es zu tun. Auch wenn es ein langer Weg ist. Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie Christus euch vergeben hat wie Gott euch vergeben hat in Christus. Vielleicht stellt sich dann öfter die Frage, ja, ist mir wirklich vergeben? Habe ich diese Vergebung wirklich begriffen und angenommen? Das ist doch eher die Frage. Denn wenn mir vergeben wurde, kann ich auch vergeben. Eine logische Folge, dann bin ich frei zu vergeben. Es gibt da viele Stellen über diese Vergebung. Und das Letzte, ein Leben mit Jesus hat Folgen. Der sollte sein Bett umhertragen. Und das war ja eigentlich im mosaischen Gesetz zwar erlaubt, aber die späteren jüdischen religiösen Machthaber haben dann hinzugefügt, so viele Gesetze und Überlieferungen, dass man eben das Bett nicht mehr tragen durfte und dann hätte er das verbotenerweise ja tun müssen. Vielleicht mit der Gefahr hin, dass er aus der Synagoge ausgestoßen wird. Und das war ja das Schlimmste, was einem passieren kann als Jude. Und Jesus sagt aber jetzt, nimm diese Matte und geh. Auch wenn du vielleicht dann aus der Synagoge verstoßen wirst. Aber er tut es trotzdem. Er tut es einfach, egal was es für Folgen hat. Egal wie es weitergeht. Er war so begeistert vom Herrn, natürlich auch, dass er endlich wieder laufen konnte, dass er es einfach gemacht hat. Das hat Folgen. Der Gelähmte handelt es so. Und es ist ganz wichtig, dass wir gehorsam sind und dass wir so handeln, wie Jesus das möchte. Auch egal, was andere dann denken könnten. Jetzt ist er ganz durchgeknallt. Mein bester Freund sagte mir, jetzt hast du aber eine Macke. Naja, da muss ich halt mit dieser Macke rumlaufen, aber deswegen muss ich trotzdem den Herrn bezeugen, wo es nur geht. Und dann sagt er ihm ja noch in Vers 14, als er ihn wieder trifft im Tempel, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Sündige hinfort nicht mehr. Wir dürfen, wenn wir befreit sind, nicht einfach leichtfertig dann werden, ach, jetzt kann mir Sünde nichts mehr anhaben. Jetzt bin ich befreit, jetzt ist mir vergeben. Wir sollen dann auch als Befreite leben. Wir sollen uns auch der Gefahr bewusst machen, der Teufel will uns zu Fall bringen.
Der will, dass wir wieder im Dreck liegen, dass wir weiter uns um uns selbst drehen, dass wir weiter rumwühlen, dass wir bloß nicht das tun, was Jesus möchte. Willst du gesund werden? Prüf deine Erwartungen. Was hast du wirklich für Erwartungen? Was erwartest du denn, wenn du betest? Manchmal wundert man sich ja, oder, wenn Gott Gebete hört. Was? Jetzt passiert es plötzlich. Ich habe zwar schon lange dafür gebetet. Ist ja schlimm, oder? Prüfen wir doch mal. Erwarten wir wirklich, dass Gott Gebete hört? Wir müssen so beten, als würden wir erwarten, ohne mein Gebet läuft nichts. Ohne mein Gebet läuft nichts. Ich muss beten. Und ich erwarte, dass Gott hört. Und nicht herausreden, die anderen sind schuld, die Umstände und was weiß ich. Ich muss mir das selber sagen, da gibt es so viele Dinge, die einen belasten. Je mehr Verantwortung man hat, desto mehr Belastungen oder Sorgen kommen ja auch auf einen zu. Und da muss ich mich ständig an den Herrn klammern und sagen, die Helpsender-Gäste wissen das schon, einer meiner Lieblingsverse, sei dankbar in allen Dingen. Also wer nicht weiß, was Gottes Wille ist, der kann einfach immer dankbar sein für alles. Das ist immer Gottes Wille. Da kann man nie falsch liegen. Gott will, dass ich eine dankbare Haltung habe. Und wenn ich eine dankbare Haltung habe, bin ich schon fast gesund. Das muss ich immer wieder neu durchbuchstabieren. Keine Ausrede. Ja, das passt mir jetzt aber gerade gar nicht. Oder wie auch immer. Und die Hilfe ist der Herr. Tun, was Gott sagt. Und er als Person, die Beziehung zu ihm, die Gegenwart Gottes heilt. Die Gegenwart Gottes hilft, trägt zur Versöhnung bei. Und er ist der Seelsorger, nicht irgendjemand sonst. Ich muss in die Beziehung, in die richtige Beziehung zu ihm kommen und mich von allen anderen Bindungen lösen. Und dazu gehören auch Erwartungen, Ausreden und was weiß ich. Eine Beziehung zum Herrn eingehen, die wirklich tragbar ist. Das wünsche ich mir für mich, für euch, dass wir den Herrn erleben und dass wir wirklich gesund sind. Auch wenn wir vielleicht so manche Laster an Körperlichkeit noch mit uns schleppen, die aber auch ein Hinweis sind, dass wir eben noch irdisch sind. Wir werden nun mal krank. Auch die Charismatiker werden krank, tatsächlich. Das gehört zu unserem Leben als Christen. Aber trotzdem, wie gehen wir damit um? Wie wird unser Sterben aussehen? Sind wir bereit, bis zum letzten Atemzug uns von Jesus verändern zu lassen? Weil das ist Gottes großes Ziel mit uns. Nicht gesund werden in dem Sinne, dass Hauptsache keine Schmerzen, sondern dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist sein Hauptziel. Ich hoffe, das wird auch deins. Das wünsche ich mir. Amen.